Das WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft ist besiegelt. Doch was bedeutet das eigentlich für die BVB-Stars? Und wie geht es jetzt für Borussia Dortmund weiter? Darauf schauen wir in einer neuen Folge von Echte Tiefe.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Ihr habt es gerade schon gehört, auch bei uns soll es heute um das WM-Aus der DFB-Elf gehen. Wir wollen aber natürlich auf die Folgen für Borussia Dortmund schauen. Bevor wir da in aller Tiefe einsteigen, darf ich auch heute meinen Gesprächspartner wieder vorstellen, Jonas Ortmann, BVB-Reporter bei der WAZ.
Linda, grüß dich. Freue mich auf die Folge. Auch wenn die Themen zumindest am Anfang nicht ganz so positiv sind wie zuletzt.
Dann lass uns doch direkt mal damit einsteigen. Wie erging es dir denn am Montagabend aus fußballerischer Sicht?
Ja, Abend ist ja auch relativ spannend gesagt. Es war ja schon tatsächlich dann nachts für Leute, die grundsätzlich dann in der Woche arbeiten. Ich hatte noch mal einen kurzen Höhepunkt, als Manuel Neuer dann diesen Elfmeter gehalten hat, den fünften, wo man noch die Hoffnung hatte, dass das noch was wird für die DFB-Jungs. Ich hatte ja schon mal, da kommen wir aber später drauf, ein bisschen was angedeutet, was es da so ja, für Folgen haben könnte. Und jetzt ist es am Ende doch wirklich passiert. 16. Finale aus der DFB-Stars mit Nico Schlotterbeck, der ja schon länger aus dem Turnier raus war. Gehen wir gleich auch im Detail ein. Waldemar Anton, Felix Metscher, Maximilian Bayer. Ja, ist ein nächster Knick für die Jungs in der Karriere, definitiv. Ich meine, es gab schon das ein oder andere Statement, oder besser gesagt, fast alle haben sich inzwischen öffentlich schon geäußert. Und da waren ja wirklich tiefgehende Dinge dabei. Also man merkt schon, dass die Spieler das natürlich beschäftigt. Denn es war für viele ein ganz, ganz großes Ziel, mit dieser Mannschaft etwas zu erreichen. Und dann am Ende gegen Paraguay, wahrscheinlich den zweitschwächsten Gegner der vier, auszuscheiden, ein Spiel hinzulegen, unkreativ, wenig Chancen sich zu erspielen überhaupt gegen diese Mannschaft, dann im Elfmeterschießen auch noch die Nerven zu versagen. Über Gründe haben sämtliche Podcasts schon gesprochen, auch Julian Nagelsmann, das ist nicht unser Thema, sondern wir kümmern uns eben, wie gesagt, um die Folgen für die BVB-Jungs. Und da, ja, wird's die ein oder andere geben. Ich meine, unter anderem haben sie sich damit ein Ticket nach Asien gebucht.
Und du dir quasi auch. Aber darauf gehen wir gleich ein. Du hast gerade schon Nico Schlotterbeck angesprochen. Er hatte sich ja im letzten Gruppenspiel verletzt. Er hat einen Innenbandriss im Sprunggelenk. Das Knie soll, so heißt es, nicht betroffen sein, aber natürlich trotzdem extrem bitter für ihn. Er war aber am Montag auch vor Ort im Stadion, hat das Team supportet, ist da mit Krücken aufgelaufen, hat danach aber auch ein sehr emotionales Statement bei Instagram gepostet. Ich habe mal so ein paar Ausschnitte davon mitgebracht. Er hat gesagt oder geschrieben, dass der Schock tief sitzt, dass ihn am meisten fertig mache, dass die Mannschaft, dass er der Mannschaft wegen seiner Verletzung nicht helfen konnte. Ja, und zusammengefasst, im Moment geht es mir einfach scheiße. Das ist, glaube ich, die Stimmungslage generell bei dem DFB-Team gerade, aber für ihn natürlich mit dieser Verletzung dann nochmal besonders bitter.
Ja, auf jeden Fall ein sehr ehrliches Statement, so habe ich das wahrgenommen und gelesen. Ich meine, der Satz, mir geht's einfach scheiße. Stärker geht's eigentlich nicht in der Wortwahl und auch, wie man dann mitfühlt, finde ich. Ich meine, kann er mal ein bisschen erzählen, Nico Schlotterbeck. Wir haben oft über die Verlängerung gesprochen. Wir hatten auch damals, als wir den Podcast begonnen haben, oft über seine Verletzung gesprochen. Er kam ja aus einem Meniskusriss, wo er schon ein halbes Jahr raus war. Und auch da, zu dem Zeitpunkt, er hatte sich im vergangenen Jahr im April verletzt. Und auch da war schon in seinem, nicht nur im Hinterkopf, sondern das ganz, ganz große Ziel für ihn war, bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, für die Nationalelf eine wichtige Rolle zu spielen, dabei zu sein, fit zu sein. Und dafür hat er alles gegeben. Er hat in der Reha ja hart gearbeitet, unter anderem mit Emre Can, der ja auch aktuell an einem Kreuzbandriss leidet und damals auch verletzt war. Die beiden hatten sich da unter anderem in Trainingscamps zusammengeschlossen und da ja ordentlich gearbeitet. Dann kam er ja zurück, war, ich glaube, das kommt auch in dem Statement vor, relativ stabil, sagt er, oder vielleicht so stabil wie noch nie sogar. Also hatte sich quasi ja, so fit gefühlt. Und dann gab es eben diese unglückliche Aktion im Spiel gegen die Elfenbeinküste, wo er dann verletzt in der Halbzeit raus musste. Hat sich das Sprunggelenk verletzt, oder besser gesagt, es ist ein Innenbandriss im Sprunggelenk. Und der BVB hat, da bin ich mir auch relativ sicher, nicht ohne Grund verkündet, dass es mehrere Monate dauert. Also wir können mal davon ausgehen, dass der Saisonstart ohnehin in Gefahr ist. Und wenn nicht sogar noch darüber hinaus ein paar Wochen Nico Schlotterbeck fehlen wird, da würde ich mich fast festlegen, denn das Sprunggelenk braucht jetzt erstmal Ruhe und dann bin ich mal gespannt, wie er da zurückkommt. Aber vor allem dieser mentale Knick. Jeder, der Nico Schlotterbeck ein bisschen kennt, war vielleicht sogar ein bisschen überrascht, dass er bei der DFB-Mannschaft dabei geblieben ist. Denn ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie es war, als er sich dann erstmals beim BVB schwer verletzt hat, diesen Meniskusriss, den ich schon angesprochen hatte im Knie. da hat er sich erstmal quasi zurückgezogen, sowohl von Social Media als auch so ein wenig, mindestens mal aus dem Stadion. Ich glaube, da hast du auch noch ein Zitat parat, was er uns damals gesagt hat.
Genau, bei uns im Interview hat er auch gesagt, das Schlimmste an der Verletzung war, nicht mehr vor den Fans spielen zu können. Das war wie ein kalter Adrenalinentzug. Ja, auch da hat er ja sehr tief blicken lassen, ne? Und er erklärte, dass er nicht ins Stadion gegangen ist, weil es würde mental eher schaden als helfen, wenn ich diesen Kick nicht mehr haben konnte oder weil ich diesen Kick nicht mehr haben konnte. Und ich finde, das zeigt immer eine Verletzung. Natürlich ist körperlich eine schwierige Sache, aber psychisch muss das ja auch erstmal dann wegstecken. Gerade wenn es jetzt nicht eine Sache von ein paar Wochen, sondern wirklich Monaten auch ist.
Genau, ich meine, er hatte vor der Weltmeisterschaft ja auch auf der Pressekonferenz zusammen mit Jonathan Tah relativ, ich meine, gut, Nico Schlotterbeck hat es, glaube ich, noch nie an Selbstbewusstsein gemangelt oder Selbstvertrauen. Aber da hat er ja auch von Top-Top-Top-Duo gesprochen. Ich glaube, so ähnlich war es im Wortlaut. Mit Jonathan Tah zusammen in der Innenverteidigung. Ich fand, das hat auch, ja gut, gegen Curaçao wurde man nicht zwingend gefordert, aber es hat gut funktioniert. Und ja, dann bricht natürlich einmal der Nationalmannschaft ein Eckpfeiler raus, aber eben dieser große Traum auch der Fußballer oder dieses Fußballers platzt dann in diesem Moment. Ja. Und man redet immer relativ gleichgültig darüber vielleicht, aber wenn man auch die Spieler ein bisschen kennt oder verfolgt jetzt über mehrere Jahre, das ist schon ein riesiger Traum, der in diesem Moment platzt. Und ja, ich glaube, das wird jetzt nachhallen. Ich meine, wir können ja mal dann darauf gehen, die Spieler werden jetzt rund 3 Wochen einen Sonderurlaub bekommen. Ich meine, die anderen Spieler, die nicht bei der WM waren, beim BVB sind ja schon seit Mai im Urlaub, haben rund 2 Monate frei, bis es dann am 12. Juli mit den Leistungstests losgeht. Am 14. geht es dann zum ersten Mal auf den Platz mit Niko Kovac. Ja, da werden die Nationalspieler natürlich trotz des frühen Ausscheidens noch nicht dabei sein. Aber es zeichnet sich schon ab, dass anders als geplant, weil sie eben früher als geplant schon im Urlaub sind, dann tatsächlich mit nach Asien zur Japan-Tour, die Marketingreise oder besser gesagt die Reise nach Fernost generell, wo auch 2 Testspiele stattfinden werden, in Osaka und in Tokio, ja, dass die tatsächlich ungeplant schon zum Reisetross gehören können. Und natürlich für den BVB gar nicht so schlecht. Man hat noch mehrere Aushängeschilder dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Felix Metscher oder Waldemar Anton oder Maxi Bayer denke. Nico Schlotterbeck, denke ich mal, wird sich ja hier in Dortmund oder wo auch immer weiter an seiner Verletzung arbeiten oder besser gesagt an der Rückkehr. Und ja, wie es dann mit Felix Metscher ist, schauen wir mal. Waldemar Anton, finde ich, kam er dann auch beim 16. Finale rein, hat da auf der Rechtsverteidigerposition gespielt und ich finde, da hat man auch nochmal gesehen, auch beim verschossenen Elfmeter, Anton war eigentlich mit der Erste immer, der die Jungs dann aufgemuntert hat. Also da hat der BVB auf jeden Fall damals einen echten Führungsspieler geholt.
Bei der Asienreise wirst ja auch du mit dabei sein.
Ja, tatsächlich, ja, so ist der Plan. Ja.
So ist der Plan. Ab dem 26. Juli geht's los. 8 Tage wird durch Japan gereist. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, was ist das eigentlich? Für die, die es jetzt vielleicht noch nicht gehört haben, was für einen Sinn und Zweck hat so eine Marketingreise?
Ja, Marketing, vielleicht ganz, ganz interessant. Man will die Marke Borussia Dortmund natürlich dort interessanter machen. Japan ist ein extrem spannender Markt, generell Asien, Fernost. Da ist eine Menge Potenzial, das noch auszuschöpfen ist. Der BVB war ja schon in den USA, man war mit Nuri Sahin in Asien zuletzt. Und ja, das gehört eben dazu, auch als Bundesligist, sich dort zu präsentieren, vor Ort zu sein, die Marke präsenter machen, die Bundesliga vor allem präsenter zu machen. Denn ja, da geht es dann auch langfristig um Fernsehverträge, um Sponsoringgeld. Da erwartet, das kann man auch mal klar sein, der BVB oder generell auch der FC Bayern, der sowas eigentlich auch jedes Jahr dann eben macht, schon auch mal vom einen oder anderen Bundesligisten gerne so eine Tour zu machen. Ich meine, RB Leipzig war jetzt nach der Saison in Südafrika mit Assan Ouedraogo, der dann nachgereist war zur WM. Ich glaube, Leverkusen war in Brasilien mal zuletzt. Und wie gesagt, der BVB war eben in den USA, jetzt wieder in Asien. Und das gehört eben dazu. Natürlich darf das Sportliche auch nicht ganz auf der Strecke bleiben. Ich kann mich daran erinnern, 2023, nach der verpatzten Meisterschaft damals, ist man mit Edin Terzic in die USA geflogen und hatte dann auch bewusst auf ein Trainingslager verzichtet. Das war dann im Nachhinein, glaube ich, nicht so die ganz goldrichtige sportliche Entscheidung, wirtschaftlich wahrscheinlich schon. Und auch jetzt hat man eben auf ein Trainingslager verzichtet, fliegt dann eben nur nach Asien bzw. nach Japan. Wie gesagt, man fliegt erst nach Tokio, dann nach Osaka, spielt dann gegen den Kagawa Club, Cerezo Osaka, wenn das so ausgesprochen wird. Und dann geht es eben zurück und dann wird das Trainingslager in Anführungszeichen in Dortmund stattfinden. Man hat sich dann eben bewusst darauf verständigt, dass man jetzt nicht noch nach Österreich fährt oder in die Schweiz, wie es dann grundsätzlich üblich ist, sondern dass man dann ja in Dortmund am eigenen Trainingsgelände quasi ein kleines Trainingslager abhält. Ich denke mal, da wird auch der ein oder andere gar nicht böse drum sein, wenn man dann abends die Familien sieht. Ich glaube, kann jeder so auch mal nachvollziehen, ist wahrscheinlich ganz nett, wenn man nicht immer nur weg ist. Ohne jammern zu wollen, aber das sind manchmal Punkte, die wahrscheinlich trotzdem auch unterschätzt werden.
Ja, gerade für die Nationalspieler, ne? Also für die war es ja dann auch quasi keine Pause, nachdem die Saison vorbei war, dann direkt mit den Nationalmannschaften unterwegs. Dann, ja gut, hätte man sich wahrscheinlich erhofft, dass das Turnier noch etwas länger geht, aber so lange sind die Pausen ja dann auch wirklich nicht.
Ja, man kann schon sagen, der BVB hat jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass die Spieler jetzt quasi schon in Urlaub fahren, sondern mindestens mal dieses mögliche Achtelfinale, wo ja ich zum Beispiel auch mit vielen Freunden schon immer drauf gesprochen haben, also, oder drüber gesprochen haben. Achtelfinale Frankreich, gut, da könnte es jetzt vorbei sein, aber das hätte schon das Mindestziel sein müssen.
Für manche Dortmund-Spieler geht es ja auch noch weiter. Ich meine, mit Norwegen ist Johan Reason gerade noch dabei. Bei den anderen ist Stand jetzt bei der Aufnahme noch nicht klar, wer dabei sein wird. Gregor Kobel, Luke Womeka, Sabitzer und Benzebaini sind noch die möglichen Kandidaten, für die es weitergehen könnte. Aber da wir am Donnerstagmittag aufnehmen, sind wir da noch nicht ganz im Bilde, aber werden das dann natürlich in der kommenden Folge auch besprechen können.
Unmittelbar nach der Spielplanveröffentlichung.
So, das war hier das große Thema, weshalb sich auch um wenige Minuten verzögert hat, weil du, Jonas, da noch mal kurz in den Tasten hauen musstest.
Genau, erster Spieltag zu Hause gegen den HSV. Ich glaube, viele werden sich freuen, dass man am ersten Spieltag zu Hause spielt. Und dann, ich glaube, die wichtigsten Termine, die sich jeder ankreidet, jetzt wieder das Revierderby, das war dann schon am Montag bekannt. Ja, am Nikolauswochenende wird man erstmals wieder auf den FC Schalke 04 treffen. Und am achten Spieltag geht's nach München. Ich habe gerade geschrieben, es wird vielleicht ein Gruselkracher für den BVB, denn das Spiel aller Voraussicht nach muss man jetzt kein Prophet für sein, dass es wahrscheinlich Samstag 18:30 stattfinden wird. Das ist dann tatsächlich Halloween. Und ja, da bin ich mal gespannt, für wen es da gruselig wird an dem Abend. Ich kann mich letztes Jahr erinnern, man spielte an Halloween in Augsburg und das war wirklich ein gruseliges Spiel. Das war wirklich ganz, ganz schlimm, ja.
Schöne Formulierung auch. Ich finde die Formulierung allein schon gruselig, aber gut. Jetzt ist es ja so, als BVB-Reporter hast du ja jetzt keinen Urlaub gehabt, sondern es ging ja immer weiter, weil beim BVB tut sich ja auch einiges. Ich finde, das ist manchmal so im Schatten der WM so ein bisschen untergegangen. Deshalb lass uns da doch auch mal gerne drauf schauen, was weil ich mir nicht sicher, wie viel du trinken wolltest, wie lange ich da weiterreden muss. Lass uns auch mal gerne darauf schauen, was beim BVB sonst noch so passiert ist. Kurios war es ja eigentlich vor ein paar Tagen, als ein Spieler bekannt gegeben hat, dass er den Verein verlassen wird, bevor die offizielle Pressemitteilung überhaupt raus war.
Genau, auf die Donnerstag stand 11.57 Uhr, warten wir auch noch. Julien Duranville sprichst du an, der hat sich auf Instagram schon von den Fans und auch von seinem Arbeitgeber verabschiedet am Dienstagabend. Er steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Olympique Lyon. Die Vereine hatten sich in den vergangenen Tagen auf eine Ablöse von rund 8,5 Millionen Euro verständigt. Der BVB hat eine Weiterverkaufsbeteiligung sich zudem gesichert. Und ja, relativ kurios, dass er sich dann schon am Dienstag verabschiedet hat. Wir gehen davon aus, dass das jetzt aber auch zeitnah dann offiziell verkündet wird. Auch da, der BVB, kann man mal sagen, gehe ich jetzt mal davon aus, man wollte diesen Transfer wahrscheinlich auch ins nächste Geschäftsjahr mitnehmen. Mhm. Bedeutet, der 1. Juli liegt jetzt hinter uns, wir haben heute den 2. Da beginnt das neue Geschäftsjahr, bedeutet, diese Ablösesumme würde dann ins neue Jahr mitfließen. Denn wir wissen ja, das alte Geschäftsjahr, auch mit dem Bergamo aus, ja, sah jetzt nicht so rosig aus. Dazu gab es den Transfersommer des vergangenen Jahres, ja, der am Ende auch daran mündete, dass Sebastian Kehl eben nicht mehr Sportdirektor ist, sondern jetzt im Ole Burg die Strippen zieht. Und ja, das war jetzt insgesamt nicht so das berauschendste Geschäftsjahr der letzten Jahre. Und dementsprechend hat man da quasi schon mal einen Transfer sehr wahrscheinlich mit ins Neue genommen. Julien Duranville, schade, die Entwicklung, wir haben schon öfter drüber gesprochen, das Potenzial ist groß, aber auch da, einmal waren es die Verletzungen, aber es gab immer auch das ein oder andere Disziplinarische, was zuletzt dann eben ja nicht mehr so gepasst hat offensichtlich, was auch dann Niko Kovac eben geahndet hat. Man hat gehört von, ja, auch mal Physiotermin, wo man nicht unbedingt der Pünktlichste war oder generell auch bei Abfahrten, das ist ja auch schon mal bekannt gewesen und ja, das gehört natürlich auch zum Profi-Mindset, dass man dann da eben pünktlich ist, immer dabei ist, alles gibt. Und für Julien Duranville wünsche ich mir, dass es bei Lyon jetzt klappt. Er war ja in der Rückrunde schon beim FC Basel ausgeliehen. Denn ich denke mal, das Potenzial ist riesig. Vincent Kompany hat mal gesagt, er könnte den Ballon d'Or eines Tages gewinnen. Ich glaube, die Anlagen sind da. Jetzt muss nur auch alles andere noch stimmen.
Es gibt jetzt immer wieder auch Gerüchte. Gerade bevor die Saison startet, ist ja viel auf dem Markt, sind viele Gerüchte unterwegs. Da kann ich an der Stelle vielleicht auch einmal an unseren oder auf unseren Live-Ticker und Transfer-Ticker verweisen. Da sind immer die neuesten Gerüchte, da seid ihr auf jeden Fall immer im Bilde. Ein Gerücht, was auch aufkam und viel diskutiert wurde, war Fisnik Aslani. Da hast du auch einen Bericht verfasst diese Woche. Gib uns da doch mal Einblicke. Wie wahrscheinlich ist das, dass er der BVB-Neuzugang wird?
Das ist eine komplizierte Frage, wie wahrscheinlich das ist. Wie wahrscheinlich ist, dass es schon eine Einigung gibt, und das ist nicht der Fall. Es gab in der vergangenen Woche aus dem Kosovo einen Bericht, wonach Fisnik Aslani neuer BVB-Spieler sei oder sein wird, dass es eine Einigung geben soll und der BVB die Klausel ziehen würde. Das ist nach unseren Informationen, nach all dem, was wir wissen, und da bin ich mir in dem Fall auch relativ sicher, dass das zum jetzigen Zeitpunkt so nicht der Fall ist. Fisnik Aslani ist natürlich auf dem Radar, aber solange, das müssen wir immer wieder durchkauen, aber es ist einfach Fakt, solange bei Serhou Guirassy noch nichts passiert ist, solange bei Karim Adeyemi noch keine Entscheidung gefallen ist. Also ich meine einmal Guirassy, natürlich, wir werden dort von der Guirassy-Seite die Option auf dem Markt sondiert. Fenerbahce Istanbul wird da immer als heißer Kandidat genannt. Ob das am Ende für ihn wirklich der große Fortschritt sein wird, lasse ich mal so dahingestellt. Auf der anderen Seite, die Personalie Karim Adeyemi, ja, erhitzt schon auch die Gemüter intern, denn auch da verlängern, verkaufen, verlieren, haben wir auch schon.
Hatten wir auch schon letzte Woche.
Genau, durchgesprochen. Da ist auch noch keine Entscheidung gefallen und da deutet sich aktuell auch nicht an, dass es ja Richtung Verlängerung geht, sondern eher die andere Seite. Und da bin ich dann mal gespannt, ob es wirklich auch einen Interessenten für Karim Adeyemi geben wird, sodass alle Seiten damit zufrieden sind mit so einem Deal. Und dann könnte Fisnik Aslani tatsächlich nochmal heiß werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch der Spieler frühzeitig Klarheit haben will. Der war ja mit Kosovo nicht bei der WM. Bedeutet, würde dann zunächst nach Hoffenheim zurückkehren nach der Sommerpause. Aber auch für den Spieler wäre es natürlich sinnvoll, dann beim neuen Club, vielleicht bei einem deutlich größeren Club dann auch nochmal als Hoffenheim, zum Trainingsstart schon dabei zu sein. Dementsprechend, ja, RB Leipzig soll da auch ein Thema sein. Ich bin mal gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass ein Wechsel bei ihm bevorsteht. Aber Stand jetzt nicht zu Borussia Dortmund.
Wenn diese schöne Formulierung, Stand jetzt.
Die haben wir von Niko Kovac geklaut.
Ein Name, der natürlich fallen muss, ist Jadon Sancho. Da gibt es ja immerhin jetzt das Update, dass er ab jetzt ablösefrei verfügbar wäre. Und natürlich wird auch in BVB-Kreisen oder auch unter Fans sehr viel wieder über ihn spekuliert.
Genau. Es gibt, glaube ich, einige, die noch hoffen, dass der verlorene Sohn noch einmal zurückkehrt und dann die alte Form von damals so wieder hinbekommt. Denn ich meine, am Ende ist er natürlich bei Manchester United wirklich nicht glücklich geworden. Es hat da nicht das große Glück gefunden. So hatte ich es, glaube ich, im Text formuliert. War ja zuletzt ausgeliehen an den FC Chelsea. Vor zwei Saisons, da hat er die Conference League gewonnen. Jetzt letztes Jahr die Europa League gewonnen mit Aston Villa. Hatte 39 Einsätze letzte Saison, aber da auch nur ein Tor und zwei Vorlagen oder drei Vorlagen. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher aus dem Kopf. Aber das sind jetzt auch keine Zahlen, die natürlich die BVB-Busse vom Hocker reißen. Hm. Und insgesamt muss man ja auch sagen, Ole Burg ist ja als der Perlentaucher angetreten. Er wurde ja schon auch auf ein gewisses Podest gehoben, hat in Elversberg eine hervorragende Arbeit geleistet, hat mit David Blacher, auch das ist noch ein Update, jetzt seine rechte Hand, so nenne ich es mal, auch beim BVB dazugeholt. David Blacher ist ja auch schon in der Jugend vom BVB dort gespielt, ist dann eben nach Elversberg als Scout gekommen und war dann eben ja ein Team mit Ole Burg, und die sind jetzt auch wieder ein Team zusammen beim BVB und werden da die Kaderplanung vorantreiben, gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen. Und habe ich den Faden verloren? Wir waren bei Jadon Sancho. Genau, und es wäre natürlich für Ole Burg auch aus meiner persönlichen Warte schon schwierig zu verargumentieren. Jetzt, man ist mit dem frischen Wind angetreten. Jeder erwartet vielleicht, dass er den Spieler holt, den noch keiner kennt, und der dann nächstes Jahr 30, 40 Millionen Euro wert ist. Und dann Jadon Sancho zu holen, ist natürlich dann auch schwierig zu erklären in dem Moment. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch eine Rolle spielt. Zumindest aktuell, denn auch die Sportbild hatte das jetzt nochmal bestätigt am Mittwoch in dem Bericht, dass es auch aktuell keine Gespräche gäbe mit der Sancho-Seite. Da muss man sich auch überlegen, wie geht es denn weiter? Und ich gehe mal davon aus, dass natürlich die BVB-Bosse, ich meine, die kennen Jadon, die kennen das Umfeld, dass man die Situation beobachtet jetzt im weiteren Sommer. Und sollte es dazu kommen, dass er vielleicht Ende des August noch keinen Club hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man nochmal drüber nachdenkt, es nicht doch zu machen. Aber auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, bei Niko Kovac, aktuell gibt es die Flügelposition im System nicht und das scheint sich auch für die kommende Saison nicht zu ändern, zumindest erstmal. Die Dreierkette soll weiter behalten werden, das hatten wir ja damals berichtet vor ein paar Wochen. Und auch das Defensivverhalten, da möchte ich natürlich auch Jadon Sancho nicht zu nahe treten. Ich habe ihn jetzt auch kaum gesehen in den letzten Jahren, aber auch das sagt man natürlich in Dortmund, passt das so diszipliniert dann auch zum Fußball, den man zumindest mal im letzten Jahr gespielt hat, und hilft ja dann der Mannschaft so weiter, dass man die Mannschaft auf ein neues Level hebt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da aktuell andere Profile gefragt sind. Aber momentan ist es nicht so einfach, da Dinge rauszufinden, beziehungsweise ja, ist eben so aktuell einfach von keiner Seite bisher bekannt, was da genau die Ziele sind.
Da werden wir aber auch dranbleiben und in den kommenden Wochen dann ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Klarheit da reinbringen. Und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn Jadon Sancho nicht kommt, wird er weiterhin ein Thema beim BVB, zumindest im Fankreisen bleiben.
Er wird zur sogenannten BVB-Familie sicherlich weitergehören, zur Entfernten zumindest in dem Sinne. Und ja, man muss ja schon auch mal klar sagen, ich meine, Ole Burg hatte, ich glaube, rund um den letzten Spieltag bei Werder Bremen angekündigt, es soll schon oder ist das Ziel bis zur WM, ja, den Brandnachfolger, hat er jetzt nicht so im O-Ton gesagt, aber so war es, den Brandnachfolger zu präsentieren. Das ist aktuell noch nicht passiert. Und ich denke mal, man hat sich das vielleicht noch einen Tacken einfacher vorgestellt, den einen oder anderen Deal über die Bühne zu bringen. Und jetzt die WM, ja, die würfelt natürlich den Transfermarkt auch nochmal durcheinander. Da können wir natürlich nur Felix Metscher nennen. Wir haben schon vor 2 Wochen über ihn hier gesprochen. Aber auch da soll es jetzt eine konkrete Anfrage schon von Manchester United geben. Wird teuer, auf jeden Fall. Oder würde teuer werden.
100 Millionen waren im Raum.
Genau, sollte das wirklich ein ganz heißes Thema werden, wird es teuer für, in dem Fall da Manchester United. Aber das sind so Sachen, so eine WM kann natürlich viel bewegen. Ich meine, bei Nico Schlotterbeck hat es das wahrscheinlich nochmal in die andere Richtung bewegt. Ich meine, auch er wollte sich natürlich auf der großen Bühne präsentieren. Das ist dann durch die Verletzung ja nicht mehr so gewesen. Und auch da gab es dann jetzt schon wieder Berichte, Real Madrid würde sich jetzt von dem Transferziel verabschieden. Ich glaube, man darf das nicht immer alles als so ganz heiß nehmen. Das haben wir vor 2 Wochen schon gesagt. Ich gehe davon aus, Nico Schlotterbeck wird über den Sommer hinaus bleiben und sich dann ja erstmal darauf fokussieren, wieder komplett fit zu werden. Aber daran sieht man eben, wie schnelllebig dann doch sowas ist.
Jetzt lass uns zum Ende nochmal auf ein Thema kommen, was wir auch am Anfang hatten, nämlich die Weltmeisterschaft. Wie ist das bei dir? Wenn das deutsche Team jetzt raus ist, schaust du trotzdem noch weiter so interessiert wie bisher? Ich meine, du hast ja auch hier im Talk schon erzählt, dass du da auch noch so eine kleine Wette am Laufen hast.
Genau, bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Nee, aber ganz kurz vorab, leider muss man sagen, ist man ja schon ein wenig daran gewöhnt inzwischen, dass die Nationalmannschaft jetzt nicht bis zur letzten Woche des Turniers dabei ist. Und natürlich als jemand, der den Fußball natürlich gerne verfolgt, verfolge ich das. Aber so ein wenig habe ich persönlich dann einfach immer das Gefühl, die Spannung ist natürlich so ein ganz klein wenig raus. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt für eine andere Nation so begeistern kann. Oder ich freue mich natürlich für den ein oder anderen Underdog vielleicht. Aber natürlich ist es was anderes, als wenn man dann weiß, okay, übermorgen spielt Deutschland, da freut man sich drauf. Man hat vielleicht mit seinen Freunden oder Freundinnen was geplant. Ja, das alles fällt jetzt weg. Der Samstagabend wird wahrscheinlich auch bei vielen anders, als man es erwartet hat. Jetzt, wenn man dann hätte gegen Frankreich gespielt. Aber ja, in Anführungszeichen, meine Norweger sind ja noch drin. Ich hatte erzählt, ich hoffe es nicht. Aber wenn ich jetzt spekulieren müsste, weil du mich gefragt hattest, welcher BVB-Star schafft es denn am weitesten, da hatte ich dann Jürgen Riasson genannt, der mit den Norwegern sicherlich zu einem der Geheimfavoriten zählt. Der ist aktuell nicht auf dem Platz. Genau. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Der Nationaltrainer erklärt immer was, da müsste man von Tag zu Tag schauen. Er soll aber schon wieder trainiert haben. Bin jetzt mal gespannt, ob er dann im Achtelfinale spielen wird. Man hatte sich im 16. Finale gegen die Elfenbeinküste durchgesetzt. Und ja, vielleicht wird es dann noch was mit der Wette ins Viertelfinale.
Und ein Ex-BVB-Star, den kann man ja immerhin bei den Norwegern auch betrachten mit Erling Haaland, der ja zuletzt auch sehr gut getroffen hat.
Genau, also erstes Turnier, ich glaube 3 Tore schon, läuft.
Ich glaube, es waren sogar mehr. Aber da haben wir auch eine Torschützenliste, der wir eben auf unserer Seite, da kann man das auch exzellent nachschauen. Ja, Jonas, danke schön, dass du dir heute ja die Zeit genommen hast und uns da ein paar Einblicke gegeben hast. Und bevor es für dich auf die große Asienreise geht, werden wir auch weiterhin hier unseren Talk haben.
Genau, ich gehe davon aus, da hören wir uns auf jeden Fall vorher noch. Ich meine, in 2 Wochen geht es dann auch wirklich los. Oder besser gesagt, ich glaube, in 10 Tagen geht es dann wirklich los am 12. Da werden wir natürlich vor Ort sein, auch via Instagram, via unserer Online-Plattform watz.de/BVB. Ich glaube, alles Nötige an die Öffentlichkeit bringen.
Auf jeden Fall. Jetzt sind wir damit auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und da bleibt uns dann natürlich auch die Frage nur an euch. Wie habt ihr das ganze Spiel von der DFB-Elf auch verfolgt? Habt ihr da besonders auch auf die BVB-Stars geschaut? Und wenn ihr Fragen habt rund um den BVB, immer gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer von euch zu lesen und sind in den Kommentaren da auch aktiv und können ansonsten auch die Fragen an Jonas weiterleiten und die vielleicht in der kommenden Folge hier beantworten. Bis dahin, eine schöne Woche euch.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.